Unsere Story, der Recherche-Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Willkommen zur dritten Folge vom Recherche-Podcast Unsere Story vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Dirk Schmaler. Ich möchte heute sprechen mit dem Berlin-Korrespondenten vom RND, Jan Sternberg. Hallo Jan.
Hallo Dirk.
Jan, wir wollen heute sprechen über die AfD. Du hast nämlich, wie ich finde, eine besondere Aufgabe im Hauptstadtbüro. Du bist zuständig für diese Partei, deren Anhänger die Presse ja eigentlich weitgehend ablehnen. So kann man immer wieder hören. Deshalb mal die Frage ganz generell zum Start. Wie unterscheidet sich deine Arbeit von denen deiner Kollegen, die über SPD, Grüne oder CDU recherchieren oder schreiben?
Vielleicht erst einmal gar nicht so viel. Sie unterscheidet sich natürlich dadurch, wenn man in der Morgenkonferenz sagt, ich gehe jetzt zu einem AfD-Politiker, dann läuft den Kollegen manchmal so ein gewisser Schauer über den Rücken und manchmal bedauern sie einen auch. Manchmal ist da auch eine gewisse Angst, Neid zu spüren, dass man sozusagen hier mit den Parias des politischen Systems zu tun hat. Aber nein, natürlich gibt es Unterschiede, weil, wie du schon gesagt hast, die Partei nutzt jede Möglichkeit, um gegen die Systempresse, gegen die Mainstream-Medien zu hetzen. Und andererseits wünschen sie sich nichts sehnlicher, als dort vorzukommen.
Das heißt, du musst dann ja auch mit AfD-Politikern reden, du stehst mit vielen in Kontakt. Das ist nicht immer auf offener Bühne. Wie reagieren denn die auf dich als Vertreter der Presse? Hörst du da Anfeindungen oder kann man mit denen auch vertrauensvoll sprechen?
Das ist sehr unterschiedlich. Ich denke, es gibt ein paar Leute, die wirklich derart ideologisiert sind, dass sie Gespräche mit etablierten Medien ablehnen, dass sie auch uns nur das Übelste zutrauen. Und es gibt sehr, sehr viele, die zumindest in vertraulichen Gesprächen zugänglich sind, auch durchaus innerparteiliche Strategiediskussionen führen und wie gesagt ein großes Interesse haben, nun auch ihre Sicht in den Medien darzustellen. Die Partei ist ja halt intern derart zerstritten, dass natürlich jeder sein eigenes Süppchen dort kocht. Das ist in anderen Parteien auch der Fall, dass es natürlich dann hauptsächlich auf vertrauliche Informationen angeht, auf direkten Kontakt. Das alles ist in der AfD noch ein bisschen extremer als anderswo.
Hast du das persönlich erlebt, Anfeindungen, auch diese Doppelzüngigkeit, sagen wir mal, dass einerseits du gebraucht wirst als Journalist, als Multiplikator für ihre Position, andererseits aber eben auch als Objekt zur Abgrenzung von etablierten Systemen und damit eben auch etablierten Medien?
Nun, es gab den einen Moment, wo ich nun gerade nicht zu einer Pressekonferenz konnte und der Kollege Markus Decker gegangen ist und dann sowohl vom Justiziar der Fraktion Stefan Brandner als auch von der Fraktionsvorsitzenden Alice Weide auf eine derart üble Art angegangen wurde, dass wir jetzt zumindest mit Brandner nicht mehr reden und er auch nicht mehr mit uns. Also sie haben dann gesagt, was stellen Sie hier eigentlich für dumme Fragen? Weide ist jemand, die ist schwer zu bekommen, aber dann durchaus ist es manchmal gut, mit ihr zu sprechen. Jörg Meuthen ist im Endeffekt jemand, der eigentlich einen sehr seriösen Umgang mit der Presse pflegt, natürlich trotzdem jemand ist, der in den sozialen Medien auf Krawall setzt, da ist es eine große Diskrepanz. Und auch mit Andreas Kalbitz wollte ich nie Interviews führen im Vordergrund, aber man konnte mit ihm sprechen und er hat auch seine Strategien dargelegt in vertraulichen Runden. Das sind alles Leute, die jetzt nicht die Presse fressen wollen, aber darf ich mal eine Geschichte erzählen?
Ja, gerne, ja, ja.
Ja, das spielte jetzt nicht auf der Berliner Bühne, sondern in Sachsen bei einer Parteiveranstaltung. Dort hatte ich mich mit einem Landespolitiker verabredet vor den Landtagswahlen 2019 Und wir haben vorher vertrauensvoll miteinander geredet. Und dann habe ich mich in die Veranstaltung gesetzt. Und dann hat er gesagt, an irgendeinem Punkt, ja, und die Presse, blablub, gucken Sie mal, da hinten sitzt ja die Presse, gehen Sie mal zu denen und sagen Sie mal, was Sie wirklich von denen halten. Und dann habe ich mich da etwas dialog- und verteidigungsbereit hingesetzt. Dann kam keiner. Und nach der Veranstaltung kam dieser Politiker wieder zu mir und wir haben weitergesprochen. Er sagt dann irgendwann, ich hoffe, das hat Sie vorhin nicht gestört, ich musste das tun.
Jan, wir wollen heute mit dir über die AfD sprechen, weil du es warst, der in vor einigen Tagen eine Nachricht in die Welt gesetzt hat, die für viel Aufsehen gesorgt hat. Da ging es um besagten Andreas Kalbitz, von dem du gerade schon sprachst, der ehemalige AfD-Chef von Brandenburg, zwischenzeitlich aus der von der Partei entfernt sozusagen, oder die Mitgliedschaft wurde ihm entzogen. Und da ging es um einen Boxschlag, der bis heute nicht ganz aufgeklärt ist. Kannst du uns in kurzen, knappen Worten diese komplizierte Gemengelage erklären? Worum ging es da?
Also was passiert ist, ist, dass der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion in Brandenburg, Dennis Holoch, ins Krankenhaus musste mit einem Milzriss. Und diesen Milzriss hat ihn Andreas Kalbitz beigebracht im Landtag durch einen Schlag in die Seite, einen unkontrolliert heftigen und, so sagen es beide Seiten, einen unabsichtlichen Schlag. Das ist jetzt erstmal mindestens skurril, wenn nicht auch ein kleines bisschen unglaubwürdig, aber ob das nun wirklich, oder sagen wir, es ist bis heute nicht geklärt, ob das wirklich unabsichtlich war. Beide Seiten sagen, dass die Staatsanwaltschaft Potsdam ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung. Das Ganze löste dann eine Kette von Ereignissen aus, die zum erzwungenen Rücktritt von Andreas Kalbitz als Fraktionsvorsitzenden in Brandenburg führten. Und dazu, dass sich eben seine Getreuen im Landesverband von ihm abwandten.
Genau, also da steht ein politischer Vorgang dahinter, der eigentlich schon monatelang schwelt, weil Andreas Kalbitz, der als Vertreter des vormaligen Flügels und besonderer Freund und Unterstützer von Björn Höcke, versucht wurde, aus der Partei zu drängen von dem anderen Flügel, dem konservativ, aber eher gemäßigten Meuten, so dass das jetzt dieser Faustschlag oder diese Box-Affäre da womöglich dem Herrn Kalbitz den letzten Schlag versetzt hat. Jetzt fragen sich vielleicht Leute, die das nur gelesen haben oder davon gehört haben, wie hast du Wind von dieser Geschichte bekommen? Ich weiß, du kannst jetzt nicht deine Quellen komplett auflegen, aber vielleicht kannst du das System beschreiben, wie sowas funktioniert und wie das in dem Fall war.
Die AfD ist nicht nur eine in sich sehr zerstrittene Partei, sie ist auch eine sehr klatschlustige Partei, und sie ist auch eine Partei, die die sozialen Netzwerke nicht nur zur Außendarstellung nutzt, sondern auch zur internen Vergewisserung, Abstimmung und Kommunikation ganz, ganz massiv. Also es gibt große Mengen von Chatgruppen, die sind mal größer, mal kleiner, mal offener, mal geschlossener, und dort werden alle Parteigerüchte, alle Parteitaktiken in unterschiedlichen Gruppen verhandelt. Nicht ganz selten dringt aus diesen eigentlich geschlossenen Gruppen etwas hinaus von Leuten, die eben eine Geschichte spielen wollen, die ihre innerparteilichen Gegner kompromittieren wollen. Und so war es auch in diesem Fall.
Du hast offenbar Einblick in diese Chatgruppen bekommen von Menschen, die Herrn Kalbitz nicht so wohlgesonnen sind, würde ich jetzt mal grob schätzen.
So war das,
und dann, ja. Genau. Ja, und dann musst, was passiert denn dann als Journalist? Du hast selber gesagt, das sind Gerüchte, da kann auch viel drin stehen, da kann auch jeder was reinschreiben, der was Böses will. Dann fängt ja die journalistische Arbeit nochmal an. Was hast du dann gemacht? Was kann man dann machen?
Dieses Gerücht haben viele bekommen an dem Montagmittag, und dann beginnt die klassische journalistische Arbeit, also beide Seiten mit den Vorwürfen zu konfrontieren und zu sehen, ob man diese entweder bestätigen oder entkräften kann. Und das war in diesem Fall nicht ganz einfach, weil, wie gesagt, Dennis Holoch im Krankenhaus lag, dort auch nicht erreichbar war. Und Andreas Kalbitz, den ich dann sofort anrief, schon eine Verteidigungsstrategie hatte, eine Nebelkerzenstrategie, würde ich mal sagen, gesagt, ja, er habe den irgendwie berührt, aber der habe dann ja eine unerkannte Zyste gehabt und dadurch sei das durch einen Unglücksfall. Also er habe ihn jedenfalls nicht heftig berührt, sondern da habe eine Vorerkrankung vorgelegen. So, das musste man natürlich dann auch erst einmal entkräften. Und auch dann hilft es, wenn man weiß, wer ist wem wohlgesonnen und wer ist wem nicht so wohlgesonnen, ist aber nah an bestimmten Leuten, an bestimmten Informationen. Und dann waren es im Endeffekt 3 Anrufe und ein clandestines Treffen in einem Park, das dann in den nächsten Stunden dazu führte, dass die Geschichte sich aus erster Hand bestätigen ließ.
Mhm. Ja, spannend. Jetzt müssen wir tatsächlich nochmal genau hören. Du sagtest auch gerade, wer ist wem wohlgesonnen. Das spielt natürlich in der journalistischen Arbeit auch eine Rolle, aber auch in der politischen Bewertung natürlich der AfD insgesamt und den Interna da. Du hast es angesprochen, wer ist eigentlich Andreas Kalbitz? Warum soll der aus der Partei gedrängt werden? Vielleicht kannst du das nochmal kurz, die Hintergründe dieses ganzen Streits in knappen Sätzen formulieren, damit wir da einen Eindruck bekommen und uns damit beschäftigen können.
Wie gesagt, Andreas Kalbitz spielt in der AfD-Bundespolitik vordergründig keine Rolle, weil er Landespolitiker in Brandenburg ist, als ehemaliger Landes- und Fraktionsvorsitzender. Er ist aber eben auch Mitglied im Bundesvorstand gewesen und er ist im Zweifelsfall derjenige in der AfD, der das größte Telefonbuch hat von Mutter Höcke bis allen anderen und der extrem gut vernetzt ist, sowohl in der gesamten Partei als auch in rechtsradikale, rechtsextreme Kreise, aus denen er kommt. Andreas Kalbitz ist ursprünglich aus München, war dann lange Fallschirmspringer, also war Zeitsoldat, ist nachgewiesen, sind verschiedenste Treffen in neonazistischen und rechtsradikalem Umfeld, speziell die Pfingstlager der sogenannten heimattreuen deutschen Jugend. Das ist, darunter kann man sich ungefähr genau das vorstellen, wonach es klingt, nämlich eine Organisation, die an die HJ andockt, die Kinder und Jugendliche völkisch indoktrinieren will auf Zeltlagern. Dort ist Kalbitz mehrfach gewesen und die Frage war, die bis heute nicht vollständig geklärt ist, der Verfassungsschutz geht davon aus, dass er dort auch Mitglied war. Diese Mitgliedschaft hat er beim Eintritt in die AfD nicht angegeben, was er hätte tun müssen, weil die eine gewisse Vorsicht haben, wenn Leute aus verfassungsfeindlichen Organisationen dort eintreten. Er hat auch seine Mitgliedschaft bei den Republikanern, wo er mal ein Jahr war, nicht angegeben. Und damit hatten dann seine innerparteilichen Gegner eine Möglichkeit, eine rechtliche Möglichkeit, ihn aus der Partei zu drängen.
Er ist ein Vertreter der ganz rechten, des ganz rechten Flügels innerhalb der AfD. Nun kann man den Eindruck gewinnen, dass in den vergangenen Monaten dieser Flügel, der sich aufgrund von also auf Druck des Verfassungsschutzes, kann man sagen, und auch aber auch aufgrund von öffentlicher Beobachtung aufgelöst hat, dieser Flügel. Das nichtsdestotrotz sind die Strukturen wahrscheinlich noch da. Herr Kalbitz ist jetzt im Abseits. Erleben wir da eine Selbsthäutung der AfD oder einen Reinigungsprozess, also ist der Richtungsstreit damit ein Stück weit entschieden oder täuscht dieser Eindruck deiner Meinung nach?
Der Flügel ist auf jeden Fall jetzt kopflos und auch verunsichert. Das konnte man sehr gut sehen in einem Blog-Eintrag eines Menschen, der gar nicht offiziell zur AfD gehört, aber der im Endeffekt der wichtigste Mann im Hintergrund ist, Götz Kubitschek, Verleger.
Das ist ein Verleger, ne?
Ein Verleger aus Sachsen-Anhalt. Dort gibt es auch das sogenannte Institut für Staatspolitik, wo Kalbitz, Björn Höcke, Kalbitzens politischer Ziehvater Alexander Gauland und auch die Bundestagsfraktionsvorsitzende Alice Weide, die sich einmal an die völkischen Kräfte dort anbiedern wollte, gesprochen haben. Kubitschek plant von dort aus eine Form von völkischer Revolution und Kalbitz und Höcke im Tandem waren seine Werkzeuge oder seine Hoffnung. Höcke alleine, das weiß er auch, ist dazu nicht geeignet, weil ihm das Organisationstalent fehlt. Höcke kann Reden halten und als Maskottchen agieren, aber er hat nicht diese Skrupellosigkeit eines Kalbitz, um wirklich Mehrheiten zu organisieren. Und deswegen haben diese Kräfte jetzt wirklich ein Problem.
Genau, aber da scheint es dann auf jeden Fall eine neue Kopflosigkeit am ganz rechten Rand der Partei zu geben. Du begleitest die AfD ja schon einige Jahre und die hat sich ja immer mal wieder gehäutet. Vielleicht kann man ja auch den Eindruck haben, dass jetzt, also am Wochenende ist es 5 Jahre her, dass Merkel mit ihrer Wir schaffen das Rede vor die Bürger trat und damit ja auch viel Widerspruch ausgelöst hat, gerade in AfD-nahen Kreisen. Mittlerweile scheint sich das Flüchtlingsproblem zumindest etwas relativiert zu haben angesichts neuer Katastrophen und Krisen und Herausforderungen für die Republik. Meinst du, da besteht auch für die AfD gerade so eine Zeitenwendenstimmung, dass die sich neu orientieren müssen und damit vielleicht auch neue Strömungen nach vorne kommen oder täuscht dieser Eindruck?
Ich glaube, die AfD ist in einem Dilemma. Sie hat angefangen als Anti-Euro-Partei, als sozusagen Partei derjenigen, die die deutsche Wirtschaftsleistung und die Spareinlagen verteidigten, also etwas sozusagen eine bürgerliche Abwehrgeschichte. Sie zog damals schon an, das darf man nicht kleinreden, man sagt, da gab es Rechtsruck, das war alles schon von Anfang an, diese Gruppen waren von Anfang an Teil der Partei, auch Kalbitz war mit Mitgliedsnummer 567 von Anfang an Teil der Partei. Es war immer auch eine Anti-Establishment-Haltung drin angelegt, die sie immer versucht haben, unter einer Fassade der Rechtsstaatspartei sozusagen ein bisschen unter dem Deckel zu halten. Auch die Anti-Flüchtlingspolitik war ja nur in Teilen, wenn man jetzt von Höcke und anderen ausgeht, offen rassistisch. Es ging, war ja immer auch die Argumentation, dass Merkel und dass die Bundesregierung hier Rechtsbrüche begangen hatte. Das alles ist spätestens seit dem Wahlkämpfen in Ostdeutschland 2019 auf eine Anti-Establishment-Partei von rechts.
Du sagst Anti-Establishment-Partei, da muss man natürlich sagen, ja, da gibt es auch eine Bewegung, die sich gegen alle Regierungsmaßnahmen zum Schutz vor diesem Virus wendet und Demonstrationen organisiert und da sehen wir jetzt auch immer häufiger AfD-Führungspersonal, was offensiv dazu aufruft, zu diesen Demonstrationen zu gehen, zu diesen Querdenken-Demonstrationen. Am nächsten Wochenende ist wieder eine in Berlin angesagt. Also erleben wir vielleicht gerade den Übergang von der ehemaligen Anti-Euro-Partei hin zur Flüchtlingspartei und nun zur Anti-Corona-Maßnahmen-Partei, wo es ja wieder auch um das Argument der Rechtsstaatlichkeit und der Bürgerrechte geht, die uns angeblich weggenommen werden sollen.
Die Corona-Politik der AfD war ja eine dermaßen erratische, dass man eigentlich gar nicht von einer sprechen kann. Also im Frühjahr forderte unter anderem Alice Weide noch hier den Staatsnotstand aufzurufen, warf der Bundesregierung vor, nicht genug zu tun. Andere forderten zu Grenzschließungen auf. Als die Grenzen dann geschlossen waren, sagten sie nicht etwa, ja schön, sondern ja, das hättet ihr 2015 ja auch tun können. Und andere wichtige Stimmen in der Partei dockten schon relativ früh an Verschwörungserzählungen an. Und das Ganze kulminiert jetzt in dieser Anti-Maskenpflicht, Anti-Bevormundungskiste, die halt auf diesen Corona-Demos stark gespielt wird. Aber ich glaube gar nicht, dass es um das Thema Corona geht. Ich glaube, man muss, es geht um den Versuch, an eine allgemeine Unzufriedenheit anzudocken, ähnlich wie man das im Osten bei Pegida auch schon geschafft hatte. Und diese Demonstrationen sind ja erstmal aus einer sehr wirren Mischung von Teilnehmern und Organisatoren entstanden. Also eine Form von Querfront von Hippies, Impfgegnern bis Rechtsradikalen. Und dann sieht man jetzt beim Sonnabend in Berlin, dass erst die radikalen Kräfte der Rechten aufgerufen haben. Also rechtsextreme Kleinparteien, dann die Identitären, dann rechtsextreme Rapper, dann etwas wie das Kompaktmagazin von Jürgen Elsässer, die da immer schon von Millionen und Revolutionen reden. Dann kommen Götz Kubitschek und Björn Höcke. Und als die alle schon da sind, kommen dann noch der Parteichef Tino Chrupalla und die Fraktionschefin Alice Weide und sagen,
die alle dazu aufrufen, dahin zu gehen.
Wir unterstützen diese mutige Demonstration für die Demokratie und die Freiheit. Also von Corona ist ja überhaupt keine Rede mehr, sondern nur von Demokratie und Freiheit und im Endeffekt von einer neuen Runde von Merkel muss weg. Es gibt dann ja Leute, die dazu aufrufen, so lange im Regierungsviertel zu kampieren, bis die Regierung dann zum Rücktritt gezwungen ist. Und das reizt die AfD, wie gesagt, als Anti-Establishment, man muss es einfach sagen, als Krawallpartei, sich da dran zu hängen und gleichzeitig zu versuchen, eine bürgerliche Fassade aufrechtzuerhalten und zu sagen, ich unterstütze das ja nur als Privatperson und rufe keineswegs als Parteivorsitzender dazu auf. Das ist natürlich extremst unglaubwürdig.
Als Medien stehen wir alle immer wieder vor der Herausforderung, was machen wir aus diesen Erkenntnissen? Wie stark berichten wir über einzelne Personen aus der AfD? Wie verrückt dürfen Vorschläge sein, um sie ernst zu nehmen? Wie siehst du das als Reporter, der auch viel Kontakt zu diesen Personen hast, auch Vertrauen aufgebaut hast, bestimmt zu einigen? Und wie soll man damit umgehen, diese Partei, die in Teilen vom Verfassungsschutz beäugt wird, gleichzeitig aber auch in vielen Landtagen und im Bundestag stark vertreten ist. Wie viel Raum soll man ihnen geben?
Die AfD beschwert sich ja immer, dass man nur über ihre Enthängquerelen redet und nicht über ihre Sachpolitik. Ich würde wahnsinnig gerne mal über ihre Sachpolitik berichten und die gibt es so gut wie gar nicht. Da gibt es Ausnahmen von 2, 3 Leuten im Bundestag, die sich fachpolitisch wirklich einarbeiten, mit denen man auch über ihre Fachgebiete reden kann. Aber das Allermeiste, was von dort kommt, ist eben Ressentiment geladen oder für die sozialen Netzwerke, für Propaganda gedachte Twist, über den sich sachpolitisch nicht zu streiten lohnt. Also das ist erstmal das Problem, wenn man sagt, wenn wir neutral mit denen umgehen, wenn wir sagen, gut, was wollen die eigentlich, dann kommt sehr wenig. Und andererseits ist es nicht möglich, mit denen nicht zu reden. Vielleicht wäre es möglich, aber damit grenzt man dann eben doch einen relevanten Teil der Wählerschaft aus. Man muss ihnen halt keine Bühne zur Selbstdarstellung geben und für Print- und Online-Formate würde ich die Grenze dabei ziehen, dass ich sehr große Probleme damit hätte, längere Frage- und Antwort-Interviews zu führen, weil das dann immer die Möglichkeit einer Bühne ist.
Das ist ja schon seit Jahren vor allen Dingen im Fernsehen ein großes Problem oder wird als solches auch immer wieder diskutiert, gerade eben in diesen Tagen auch im MDR und im RBB, wo es eben Sommerinterviews gibt, diese Tradition, dass man in der Sommerpause die führenden Politiker vom, in dem Fall von den Ländern, aber eben auch vom Bund, zu einem Gespräch bittet und mit ihnen über die Fragen der Zeit redet. Das ist eben in Brandenburg bisher der Herr Kalbitz gewesen, über den wir jetzt viel geredet haben. In Thüringen ist es dann eben auch Herr Höcke. Und da gibt es eine große Debatte, wie kann man eigentlich mit diesen Figuren reden, ohne ihnen eben diese Sendezeit zu geben und ohne kritisch das einordnen zu können, was da gesagt wird. Denkst du, das ist möglich, dass man mit ihnen trotzdem redet? Manche sagen, man muss sich so gut vorbereiten, dass man sie in irgendwelche Ecken drängt. Manche sagen, man muss ihnen auch die Gelegenheit geben, es einfach so zu reden. Die CDU gebraucht das ja auch als Instrument, um sich darzustellen. Wie siehst du das? Was muss man da machen?
Ich finde, dass gerade Figuren wie Andreas Kalbitz und Björn Höcke, bei denen also die vom Verfassungsschutz als Rechtsextremisten eingestuft sind, mit denen muss man anders reden als mit einem Ministerpräsidenten oder einem Oppositionspolitiker einer nicht nur demokratisch gewählten, sondern auch demokratischen Partei. Soweit ja. Andererseits, ich sehe da auch immer eine Chance drin. Das sind ja Leute, die versuchen, ihre die problematischen Punkte ihres politischen Wirkens, um es jetzt mal vorsichtig auszudrücken, zu verschleiern. Insofern, wenn sie in einer Live-Situation vor einer Kamera sind und man eben wirklich gut vorbereitet ist und Fragen stellt, denen sie üblicherweise ausweichen, dann kann das ein sehr gutes Format sein. Wenn man diese Fragen alle nicht stellt, sondern nur, wie leider der Rundfunk Berlin-Brandenburg es gemacht hat, bei Kalbitz hingegangen ist zu sagen, gut, wir haben eine Liste aller Fraktionschefs und da steht jetzt auch der Kalbitz drauf und jetzt legen wir uns mehr oder weniger in Schockstarre und hoffen, dass es nicht allzu schlimm wird, dann vergibt man natürlich auch irgendwie eine Chance und dann bereitet man diesen Leuten einfach nur eine Bühne. Ich meine, es gab auch ein Interview im ZDF mit Tino Chrupalla, das hat Theo Koll sehr gut gemacht, fand ich, weil er ihn wirklich hart befragt hat, weil er ihn auch nicht hat irgendwie entkommen lassen mit irgendwelchem Schwadronieren und
Jetzt haben wir im nächsten Jahr Bundestagswahl, im Herbst 2021. Die AfD liegt in Umfragen meistens um 10%, auch schon eine ganze Weile, relativ stabil, aber weit unter dem, was sie noch vor 2-3 Jahren hatten. Was denkst du? Im Moment reden alle über Olaf Scholz, über das Duell Merz gegen Laschet oder Laschet gegen Söder. Bei den Grünen, die können auch noch Kanzler werden, sagen sie. Wer wird das überhaupt? Herr Habeck, Frau Baerbock. Meinst du, es kann ein Wahlkampf werden, wo die AfD vielleicht gar keine Rolle spielt, weil sie von allen Regierungsfantasien und Beteiligungen eigentlich ausgeschlossen ist? Oder entwickelt sie bis dahin vielleicht eine Kraft, vielleicht sogar innerhalb dieser Corona-Folgen, die wir bestimmt im nächsten Jahr noch sehen werden, dass man doch wieder auch mit ihr rechnet als starke Kraft? Im Moment ist sie ja immerhin Oppositionsführer im Bundestag. Was meinst du zum Schluss, deine Einschätzung? Wie geht das nächstes Jahr weiter? Wie sieht das aus?
Ich glaube, es geht relativ unspektakulär für die AfD weiter und sie werden ungefähr bei diesen 10% landen und sie werden den Wahlkampf nicht prägen können, auch nicht sozusagen als Angstgegner dominieren können wie die vergangenen Wahlkämpfe, weil ihr Geschäftsmodell und auch ihre Mobilisierungsmöglichkeiten zunächst einmal an ein Ende gekommen sind. Das beginnt mit dem Personal, wer auch immer dann Spitzenkandidat wird. Jörg Meuthen ist beschädigt durch seine Spendenaffäre, wird von großen Teilen der Partei nicht mehr getragen. Tino Chrupalla wird als schwacher und unerfahrener Vorsitzender gesehen. Alice Weidel hat auch eine Spendenaffäre, ist jetzt politisch so opportunistisch zwischen den völkisch-rechtsradikalen und den bürgerlichen Kräften, die sie eigentlich mal vertreten wollte, dass sie eigentlich auch verbrannt ist. Und der AfD, und das finde ich ist das Wichtigste, dem wird schlicht und einfach in keinem Feld eine Lösungskompetenz zugetraut von der überwiegenden Mehrheit der Gesellschaft. Die Partei hat eine Hoffnung, und das ist die Rezession. Also das ist einfach eine Hoffnung auf Elend sozusagen, auf einen harten wirtschaftlichen Niedergang und eine Regierung, die damit nicht umgehen kann.
Ja, die Hoffnung auf das Elend, das ist natürlich auch eine Strategie. Jan, wir sind am Ende. Ich bedanke mich, dass du uns Auskunft gegeben hast und so interessant über deine Arbeit mit der AfD geredet hast. Das war die dritte Ausgabe von Unsere Story, dem Recherche-Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie mögen, hören wir uns nächste Woche wieder mit einem neuen Thema und einem neuen Gast. Bis dahin, tschüss.
Tschüss, Dirk.